Ich habe meine Frau und Kinder vorausgeschickt heute Morgen, weil ich noch ein bisschen Zeit brauchte zum Vorbereiten. Und das wurde länger und länger mit der Zeit, bis es sehr knapp wurde. Und da bin ich raus. Darius hatte uns freundlicherweise sein Auto hier gelassen. Darius ist ja mit Markus in Indien. Liebe Grüße. Markus hat geschrieben, eine E-Mail. Grüße aus Indien von Markus und Darius. Die sind gut angekommen. Und ich ging dann zu Darius Auto raus und der hat einen Diesel. Und es war schon 21:45. Und das geht dann. Und dann nochmal und gebetet. Dann wieder rein ins Haus und Telefonnummern von Taxen in Gärten und Umgebung und telefoniert und keiner ging ans Telefon ran. Naja, dann bin ich zu meinem Nachbar rüber und der Detlef hat mich hergebracht in sein Audi TT. Also einen lieben Gruß von Det, er wollte nicht bleiben. Schade. Wir sind in dritte Buch Mose und wir haben, so gut es ging, Kapitel 1, 2 und 3 gemacht. Dritte Buch Mose, Levitikus auch genannt. Das sind die Ordnungen für die Leviten, wie sie Opfer bringen sollten. Und wir haben gesehen, dass obwohl wir, die meisten von uns wahrscheinlich, Levitikus nie gelesen haben und wenig wissen aus Levitikus. Es ist so, dass die hebräischen Kindern das Buch Levitikus lernen, und zwar gleich am Anfang ihrer religiösen Ausbildung. Es ist für die Leviten gedacht, aber auch so, dass die Leviten es andere lehren konnten. Das Volk musste auch wissen, was für Opfer in bestimmte Situationen gebracht werden müssen. Es ist sozusagen ein Blueprint für eine Ordnung für das Opferbringen. Und Gott hat das gegeben, weil er gerne mit seinem Volk wandeln wollte. Er wollte mit seinem Volk gehen und der einzige Weg war über ein Opfer, über Opfergaben. Wir als Menschen sind freiwillig heraus aus der Gemeinschaft mit Gott. Adam und Eva hatten sich für den Teufel entschieden und so fiel alles in die Hände des Widersachers. So müssen wir uns freiwillig entscheiden, in der Gemeinschaft mit Gott wieder hineinzutreten. Und obwohl es freiwillig ist, gibt es eine Ordnung. Man sieht es auch bei Jesus. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wer zum Vater will, der kann nur durch mich. Es gibt einen Weg. Es gab auch in Levitikus nur einen Weg für das Volk, dass sie Gemeinschaft mit Gott genießen konnte. Und so sehr er sich danach sehnte, bestand diese Ordnung. Es müsste jemand, oder jemand ist ja ein Tier, ist nicht jemand. Es musste etwas sterben. Ein Tier musste geopfert werden, stellvertretend für der Sünder, den Sünder. Das ist der Grund, warum, wie wir bereits schon gelesen haben, dass der Opfernde seine Hand auf das Opfertier legen müsste. Er musste sehen, wie das Tier sein Leben geben musste, damit er wieder versöhnt wurde mit Gott. Er müsste das spüren, er musste begreifen, dass seine Schuld auf dieses Tier übergehen müsste. Der Kontakt war wichtig zwischen den Opfernden und das Tier, ob er nun Priester, König oder aus dem Volk kam. Das war Teil der Ordnung. Wir haben gesehen, dass es viele verschiedene Formen von Opfer und auch viele verschiedene Regeln, dass es nicht für das ganze Volk immer gleich war. Und aus diesem Grund habe ich das nur grob unterteilt. Nicht jeder Ausleger unterteilt es gleich. Es gibt ein Sündopfer und das ist in zwei geteilt. Das werden wir heute Morgen sehen. Sündopfer ist nicht Sündopfer, sondern es gibt zwei verschiedene Sündopfer. Und dann haben wir auch gesehen, letzte Woche in Kapitel 1, 2 und 3, Brandopfer, Speisopfer und Dankopfer. Das, was im englischen Text ein Sweet Offering genannt wird, im Deutschen wird das als angenehmes Opfer, ein Wohlgeruch, a sweet offering. Alle drei, Brandopfer, Speisopfer und Dankopfer. In Kapitel 1 haben wir gesehen, dass das Brandopfer die Hingabe an Gott darstellt. Ein Weihopfer wird es auch. Brandopfer wird auch als Weihopfer dargestellt. Das ganze Tier müsste geopfert werden. Wenn ich mich Gott weihe als Menschen, dann muss ich mich ganz weihen. Wir werden das heute auch bei der Weihung der Priester sehen. Es war eine ganze Sache. Und das ist etwas, was uns ja sehr schwer fällt, ganze Sache zu machen. Kapitel 2 haben wir gesehen, das Speisopfer. Das war Getreide oder Brot mit Salz gewürzt. Wir haben gesehen, dass dieses Speisopfer eine Hingabe des Dienstes war. Das, was der Mensch sich erarbeitet hatte, den Weizen gesät, vorher die Felder gepflügt, dann wurde gesät, bewässert, geerntet, Spreu vom Korn getrennt, das nennt man auf Deutsch dreschen, oder? Es war alles Arbeit. Hier brachten die Juden Gott ihr Dienst, dass Gott es segnet. Sie wollten sagen, Herr, in Kapitel 1, wir geben dir unser Leben und all dem, was wir tun. Du sollst es, Herr, segnen. Wir weihen es dir. Und dann in Kapitel 3 das Dankopfer. Und das Dankopfer stellt sehr die Gemeinschaft her. Das war so beim Dankopfer, dass auch der Priester und der Opfernde Teil hatte an dem Ganzen. Und dass der Priester wie auch der Opfernde aß von dem, was er Gott brachte. Es stellt, Dankopfer stellt die freudige Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Wenn wir sie also alle drei in Kapitel 1, 2 und 3 zusammenfügen, könnten wir sagen, dass Gott wollte, dass das Volk so mit ihm wandelt, dass durch die Hingabe des Volkes er verherrlicht wird und eine Menge Freude in der Gemeinschaft herauskommt. Da ist Opfer etwas anders als das, was wir uns vielleicht vorstellen, oder? Ich bringe Gott mein Leben, mein ganzes Leben, alles, was ich mir erarbeitet habe, und teile es mit ihm. Das ist das, was Levitikus lernt. Das lehrt, das ist das, was Gott will. Jetzt in Kapitel 4 haben wir es zu tun mit etwas, was uns völlig fremd ist. Wir können uns gar nicht damit identifizieren, nämlich Sündopfer. Und wir hatten gesagt, dass Sündopfer unterteilt wird. Sünde ist nicht Sünde in der Bibel. Sünde ist ein weiter Begriff. Sünde lesen wir hier in Vers 1 von Kapitel 4. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte, wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, sodass er eine Schuld auf das Volk brächte, so sollte er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. Wir lesen auch weiter, wir kehren zurück hier zu Vers 1, aber nur als Überblick in Vers 13, wenn aber die ganze Gemeinde, in Vers 22, wenn aber ein Stammesfürst, in Vers 27, wenn aber sonst jemand aus dem Volk, ob Priester, ob König, ob Fürst, ob das ganze Volk oder irgendeine Person aus dem Volk, Menschen wie wir es sind, sündigte, dann müsste ein Tier geopfert werden. Keiner ausgeschlossen. Es betrifft alle. Paulus sagt in Römer, wer hat gesündigt? Alle haben gesündigt. Ist nicht einer. Johannes sagt, wenn du sagst, du hast nicht gesündigt, dann machst du Gott zum Lügner. Wir sind alle kleine Sünderlein. Blöd, ne? Alte Kneipenlieder. Sünde, wie es hier steht, soweit ich weiß, auf Griechisch amateia, bedeutet Zielverfehlungen. Etwas, was nicht bewusst gemeint ist. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, ganz viele, und sie sagen uns auch, wenn wir kommen und über Jesus reden, Gott kennt mein Herz, er wird mir schon helfen, er wird mich aufnehmen, denn ich tue mein Äußerst. Ich meine es gut. Ich habe kein Mensch, sagen uns Opis und Omas, bevor sie sterben, wenn wir ihnen das Evangelium bringen, ich habe nie irgendeinen Menschen leid getan. Hab's immer gut. Ich bin ein gottesfürchtiger Mensch. Das mag sein, dennoch aber haben sie gesündigt. Hier steht ja, wenn jemand aus Versehen, steht auch Versehen auf, in der Elberfelder? Ich habe früher als Soldat schießen lernen müssen und wir müssen jedes Jahr mehrere Male Schussübungen machen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber wir müssten das. Ich hatte eigentlich Angst vor dem Gewehr. Und damals waren die Gewehre und Maschinenpistolen und Pistolen nicht so, wie wir sie heute kennen. Die waren wirklich schwer und die haben einen ganz schönen Rückschlag, ist das das richtige Wort auf Deutsch, mir oft fast die Schulter damit gebrochen. Wir nennen das auf Englisch Kickback. Mich schön hingelegt, weil es weh getan hat, genau darauf geachtet, dass meine Ellbogen richtig stehen, mein Kopf richtig angelehnt und dann genau aufs Ziel, genau auf die Zielscheibe, mitten rein. Und natürlich war das ja etwas zwischen, ich glaube, bei uns hat das so etwa bei 100 Meter angefangen und dann ging es bis 500 Meter, müssen wir Schießübungen machen. Und in dem Loch innen drin stand dann einer von unseren Kameraden, richtig tief innen drin, und er hatte einen langen Pfosten, wie ein Dauerlutscher, und dann kam das Ding hoch, nachdem du geschossen hast, und dann zeigte er dir mit diesem roten Dauerlutscher, wo du getroffen hast. Ne? Wir haben alles getan, was wir konnten, überhaupt, denn es waren ja Wettkämpfe mit. Und dennoch zeigte er bei mir irgendwo oben auf diese große Sanddüne. Ich hab's probiert, ich hatte wenig Freude dran, aber ich müsste ja auch bestehen und ich musste so lange schießen, bis ich mindestens die Scheibe getroffen habe. Wir meinen's gut. Wir wollen keinen verletzen. Es sind ja auch viele Missverständnisse. Wir tun unser Äußerstes, das richtig zu machen, und machen dennoch etwas falsch. Das ist das, was hier gemeint ist unter Sünde, Zielverfehlungen oder Zielverfehlungen. In Kapitel 5 lesen wir über Übertretungen. Jesus sagt am Kreuz, zurück zur Sünde. Jesus sagt, vergibt ihnen dann und sagt das, was hier ist, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie meinen es gut, erleben total daneben. Es ist nicht bewusst. Unbewusste Sünde. Was meinst du, wenn du deine unbewusste Sünde letzten Endes tragen musstest? Oder überhaupt ein Bewusstsein dafür, für all dem, was du falsch machst, ohne es überhaupt zu wissen am Tag? Ich glaube, das könnten wir gar nicht verkraften. Die Last der bewussten Sünde ist schon so schwer, dass wenn wir nicht damit richtig umgehen und zum Kreuz kommen, dass wir richtig geknickt werden unter der Last. Man kann es manche Menschen regelrecht ansehen, wie sie gehen. So belastet sind sie gedanklich und gefühlsmäßig mit dem, was sie tun. Ein Christ sollte aufrichtig gehen können, wenn er wirklich die Gnade Gottes und das Blut Jesu Christi im Anspruch nimmt, wenn er begriffen hat, was das eigentlich bedeutet. Da kann ich aufrichtig gehen. Deswegen sagt David, du weißt, Herr, dass ich aufrichtig bin. Ich bin ein aufrichtiger Mensch. Das heißt nicht, dass er meint, dass er heilig ist und überhaupt keine Sünde ist. Nein. Ich habe begriffen, dass du Gott ein barmherziger und gnädiger Gott bist und dass wenn ich opfere, dass du wirklich mein Opfer annimmst. Ich kann aufrichtig gehen. Ich muss nicht geknickt sein. Hier steht aber in Kapitel 5, wenn jemand damit sündigt, dass er den Fluch aussprechen hört und Zeuge ist, weil er es gesehen oder erfahren hat, es aber nicht anzeigt und so sich verschuldet. Das ist bewusste Sünde hier in Kapitel 5. Und da wird anders mit umgegangen. Oder wenn jemand etwas Unreines anrührt, es sei ein Aas von einem unreinen Wild oder Vieh oder Gewurm und wüsste es nicht und wird's inne und hat sich so verschuldet. Oder wenn er einen Menschen in dessen Unreinheit anrührt, in irgendeine Unreinheit, womit der Mensch unrein werden kann, und wusste es nicht und wird's inne und hat sich so verschuldet. Wir verunreinigen uns ständig, bewusst und nicht bewusst. Oder wenn jemand schwört, dass ihm über die Lippen fährt, er wolle Schaden oder Gutes tun, wie den einen Menschen ein Schwur entfahren mag, und er bedachte es nicht und er wird's inne, und hat sich so oder so schuldig gemacht. Wenn es also geschieht, dass er sich oder so schuldig sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat. Hier ist es schon anders. Hier bei Übertretungen, und das ist das Wort hier, und wir finden das auch im Neuen Testament in Hebräer, sind es Übertretung. Das Wort für Sünde hier ist Übertretung. Beim Fußballspielen gibt es Grenzen. Und wenn der Stürmer außerhalb des Feldes läuft, wird er bestraft, weil das eine Übertretung ist. Gott hat Grenzen gesetzt. Und wir sollen innerhalb von diesen Grenzen leben. Wenn wir seine Grenzen bewusst überschreiten, dann ist das eine Übertretung, eine bewusste Tat. Da muss ich es bekennen. Ihr steht und auch Buße tun. Wenn man so sieht und überlegt, darüber nachdenkt, über alles Mögliche in unser Leben, was wir falsch getan haben, unbewusst, und all die Sünde, die wir ja kennen, da wo wir wissen, wir haben versagt, ganz bestimmte Dinge, die uns immer wieder daran erinnern, dass wir unvollkommen sind. Wenn wir das alles zusammenfassen, wenn ich überlege, all dem, was ich bewusst und nicht bewusst falsch gemacht habe in meinem Leben, da bräuchte ich eine ganze Herde Schafe, eine ganze Herde Ziegen. Ich brauchte 1000 Tauben und alles an Getreide der EU. Das hat Paulus gesagt, das hat David gesagt, die haben das begriffen. Ich krieg das niemals in den Griff. Deine unbewusste Sünde vergibt Gott, denn er ist gnädig. Und barmherzig, das, was du aber bewusst falsch machst, musst du bekennen. Du musst damit raus, du wärst sonst nicht frei, es wird dich belasten. Hier ist eine Ordnung. Und wir müssen uns, das sind geistliche Gesetze. Genauso wie ein Glas Wasser zum Boden fällt und zerplatzt oder zerbricht, weil es ein physikalisches Gesetz ist, ist das mit Sünde. Wenn ich Dinge bewusst tue, und sie nicht bekenne, sondern für mich innen drin in meinem Herz entschuldige, wenn ich sage, das ist nicht so schlimm, das machen ja alle andere. Und das sagen uns manche Psychologen heute. Die belasten uns ja gerade, wenn sie nicht gläubig sind. Die sagen, da kannst du ja nicht für. Das hat ja der Oma auch gemacht. Da sind Belastungen deiner Eltern. Es mag stimmen, nur deren Analyse stimmt oft, aber die Lösung stimmt nicht. Ich muss bekennen. Ich muss meinen Mund auftun und etwas sagen. Lass uns mal Sprüche aufschlagen. Sprüche, Kapitel 28. Da steht was sehr Interessantes über Sünde oder Übertretungen. Und hier steht es auch eigentlich sehr klar im Luthertext. Ich weiß es nicht, wie es in Elberfelder steht, aber hier steht in Kapitel 28 und Vers 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und Buße tut und lässt, ist das nicht Wahnsinn? Der wird was? Gnade finden, Barmherzigkeit erlangen. Da haben wir die drei Punkte. Bekennen, umkehren, Buße tun, es nicht wieder tun und mit dem Opfer zum Herrn kommen. Barmherzigkeit und Gnade bei Gott suchen, werden wir erlöst. Wenn wir es aber nicht tun, wer es leugnet, den wird es nicht gelingen im Leben. Der wird auf der ganzen Reihe, heißt es auf Deutsch, auf der ganzen Linie wird er versagen. Sünde belastet, schwächt, verwirrt, bringt Fluch. Es gelingt uns nicht, wenn wir nicht bekennen und unsere Beziehung zu Gott reinhalten. Gott kann nur wandeln mit einem Mensch, der sich zu diesen Ordnungen hält. Ich zitiere nur, in Sprüche 10,12 steht, Liebe, und ich füge noch hinzu, Jesusliebe, das ist Agape, Liebe aber deckt alle Sünde zu. Seht ihr? Es gibt eine Lösung. Es gibt eine Antwort für das Gewissen, das uns klagt. Wenn wir die Liebe Christi, die Vergebung Christi, die Liebe für uns bis zum Tod hin, das Lamm, was geopfert wurde, annehmen, wenn wir bereit sind, ihm zu bekennen, so befreit er uns von unserer Sünde. In diese ganze Auseinandersetzung mit den persönlichen Versagen, mit den Unzulänglichkeiten, mit bewusste und unbewusste Sünde, ist Gott wahnsinnig barmherzig. Wir machen hier einen Sprung durch diesen Kapitel. Wir lesen hier, das ist also ein Muttertier oder Schaf oder Ziege sein muss. Das ist für derjenige, der genug Geld hat, der sich eine Ziege oder ein Schaf leisten kann. Was ist aber mit einem Mensch, der das nicht hat? Vers 7, vermag er aber nicht ein Schaf zu geben, so bringe er dem Herrn für seine Schuld, die er getan hat, 2 Turteltauben. Mann, ist das nicht ein Entgegenkommen? Gott verlangt nichts von dir oder von mir, etwas, was ich nicht tun kann. Gott wäre unfair. Und lasst uns nicht sagen, ich müsste bekennen, kann es aber nicht. Du willst es nicht bekennen, weil du stolz bist. Du kannst es wohl, weil Gott dich kennt. Wie reich oder wie arm an Kraft, wie stark oder wie schwach dein Wille ist, der sieht es. Also wenn du nicht die Stärke, nicht die Kraft, nicht die materielle Kraft hast, ein Schaf zu besorgen, dann sagt er, bring doch eine Taube, Junge. Ein Sprung zu Vers 11. Vermag er aber nicht 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben zu geben, so bringe er für seine Sünde als sein Opfer einen 10. Schäfel feinstes Mehl. Ist Gott nicht gut? Wisst ihr, Es steht im Alten, im Neuen Testament, dass wenn wir einmal vor Jesus stehen, dass keiner wird seinen Mund auftun können. Nicht einer. Es gibt keine Ausrede. Gott ist uns so weit entgegengekommen. In Jesus Christus, aber nicht nur da, wenn ich das Alte Testament lese, kann ich sehen, wie Jesus durch dem Ganzen durchstrahlt wie ein helles Licht. Das ist so schön. Jesus ist hier, ich kann ihn sehen. In seinen Langmut und seiner Barmherzigkeit, sein Geduld. Gott, ein Gott, der uns entgegenkommt. Jetzt, wo wir uns gerade hier in Levitikus mit dem Alten Bund beschäftigen, ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem, was Jesus getan hat und dem, was hier getan wurde im Alten Testament. Stellvertretend für dem, was da kommen würde, Christus selbst. Diese Lämmer waren wie ein Finger oder eine Hand, die auf Christus zeigte, die ja da kommen würde, der Erlöser, das Lamm Gottes. Diese ganzen Tiere starben stellvertretend für den Menschen, aber auch im gewissen Sinn stellvertretend für Christus, bis er da kommt und geopfert wird. Das Wort im Alten Testament ist Kaffa. Es hört sich wie Kava an. Und es hat auch dieselbe Herkunft, selbe Wurzel. Kaffa ist Kava. Zudecken. Hier ist das Wort, was gebraucht wird bei einem Lamm. Das Lamm deckte die Sünde zu. Jesus' Blut in Hebräer, können wir ja aufschlagen, Hebräer 10, da ist es anders. Da ist das Wort nicht mehr zudecken. Durch Jesus Christus ist etwas Außergewöhnliches passiert. Wir können ja versuchen, mal ein paar von diesen, einen Abschnitt aus Kapitel 10 zu lesen. Das ist ja auch gerade das, was hier in Hebräer geschieht. Das, was im Alten Testament geschehen ist, wird verglichen mit dem, was geschehen ist durch Jesus Christus. Kapitel 10 von Hebräer, Vers 5. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen. Brandopfer und Sündopfer, das schreibt David hier in einer von den Psalmen. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue, Gott, deinen Willen. Das sagt David prophetisch auf Jesus Christus, das Lamm, das da kommt. Okay? Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden oder gefordert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Das ist Jesus. Ich komme als Lamm Gottes, um für die Menschheit zu sterben. Da hebt er das Erste auf. Jesus Christus hebt alles an Opfern aus. Deswegen opfert keinen Christ ein Tier. Es ist völlig überflüssig. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Christi. Und jeder Priester steht Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer, dar, die doch niemals die Sünde wegnehmen können. Nicht zudecken, sondern wegnehmen. Sie konnten lediglich zudecken. Christus kommt aber und nehmt hinweg. Und das ist der Unterschied zwischen Altes und Neues Testament. Also das jetzt zu Sünde und Übertretung. Dann haben wir Kapitel 6. Da geht es um den Altar. Und in Kapitel 7 geht es um viele andere Opfer, die gebracht wurden. Es gibt ja so viele, wenn wir versuchen würden, uns mit allen zu beschäftigen, in diesen Rahmen würden wir Kopfschmerzen kriegen. Ich will nicht behaupten, da ist ein Segen drin, das ist gut und wichtig, dass wir sie studieren, dass wir uns Zeit nehmen zu Hause und durch dieses Buch durchgehen. Aber für einen Gottesdienst Sonntagvormittags wollte ich es nicht tun. Aber eins ist interessant, in Kapitel 6, Vers 2 steht, das Brandopfer soll bleiben auf dem Herd des Altars die ganze Nacht bis zum Morgen. Und es soll des Altars Feuer brennend darauf erhalten werden. Das Feuer wurde ständig von den Priestern gepflegt. Asche raus, neues Holz drauf. Ständig, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Das Altar brannte immer. Mit all dem, was uns belastet, können wir immer kommen. Er sagt sogar, siehe, ich stehe hier und klopfe an. Lass mich rein, öffne dein Herz, erzähl mir doch über dem, was dich belastet und bedrückt. Er ist immer da. Wir singen es ja. Kann ich Ihnen einen Chorus, den ich nie so gerne mochte, aber irgendjemand bei uns war das der Max? Jesus ist immer da, immer für dich da. Jesus ist immer da. Jede Zeit. Wenn ich bedenke, wie viele Menschen es auf dieser Welt gibt, wie viele Christen, wie viele Sprachen, wie viele zu Gott schreien, er ist immer da, er ist immer wach, er hat immer Dienst. So hatten die Priester immer Dienst. Gottes Dienst. Das Altar brannte immer. Und dann, wie gesagt, in Kapitel 7 geht es um verschiedene andere Opfer. Schwing- und Hebopfer, das war eine Form von Anbetung und Danksagung. Opfer, die Gott gebracht wurden und hochgehalten wurden und andere, die also geschwenkt wurden. Dann in Kapitel 8 kommen wir zu den Priestern. Jetzt wissen die Priester ganz genau, was sie tun müssen. Alle Ordnung hat Gott ihnen gegeben durch Mose. Und jetzt werden die Priester Gott geweiht. Und da lesen wir in Kapitel 8, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm Aaron und seine Söhne und die Kleider und das Salböl und den jungen Stier zum Sündopfer, die beiden wieder und den Korb mit den ungesäuerten Broten. Und versammle die ganze Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte. Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und versammelte die Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte und sprach zu ihnen, das ist, was der Herr geboten hat zu tun. Und so weiter. Wir machen einen Sprung. In Vers 14 und 15 lesen wir, dass das Opfer dargebracht wurde für die Priester, bevor sie Gott geweiht wurden. Und dann ab 22, er brachte auch herzu den anderen wieder zum Einsetzungsopfer und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf seinen Kopf, wie vorhin gesagt. Und Mose schlachtete ihn und nahm von seinem Blut und tat das Aaron auf seinen rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Klingt albern, ne? Was sollen das für komische Ritualen? Und er brachte dazu Aarons Söhne und tat von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihre rechte Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes und sprengte das Blut rings an dem Altar. Es wurde alles Gott geweiht. Es war mit Blut, es war mit Öl, diese schönen Kleider. Nun stehen die Priester da. Aaron hat das erste Mal sein Gewand an und seine Söhne haben deren Gewänder. Aus Gold und Silber und Scharlach und Purpur. Solche schöne Sachen. Aber sie werden jetzt nun mit Blut und Öl gesalbt. Alles, alles. Die Priester, den Altar, der ganze Tempel, alles wurde Gott geweiht. Das ist so, dass die Priester und Leviten und alles, was im Tempel stand und alles, was getan wurde, war eigentlich da, damit das Volk versteht, wie Gott eigentlich ist. Sie sollten Christus darstellen. Sie sollten Gottes Liebe zum Volk darstellen. Das Volk musste im Tempel Gottes Liebe in Jesus Christus sehen. Es war aber leider nicht so. Das war aber der Grund, warum es Gott ganz geweiht wurde. Ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Vorbehalt, ohne und aber, nein, ein ganzes freudiges Opfer. Alles sollst du haben, Herr. Mein ganzes Leben, meine Gedanken, jedes Wort, das ich spreche, jede Tat, die ich tue, soll dir verherrlichen. Das ist mein Herzenswunsch. Und das ist der Tempel, die Priester und alles, was da drin. Das sprach alles von Gottes Liebe. Gott mittendrin unterm Volk. Aber leider war das nicht so. Und das ist, sagen uns doch so viele Leute, wenn sie die Kirche sehen, wenn sie freie Gemeinden oder evangelisch frei oder frei evangelisch oder egal, weniger oder mehr frei, wenn sie den Leib Jesus Christus sehen, die Kirche und auch die Gläubigen leider, fragen sie sich, das soll Gott sein, dann will ich nichts mit Gott tun. Nichts mit Gott zu tun haben. Das hört man so oft. Warum? Weil wir Gott nicht widerspiegeln. Das war aber die Aufgabe des Priesters, die Leviten und alles andere, was im Tempel war. Es ist damals schon so gewesen, dass die Priester versagt haben an dieser Stelle. Sie haben Gott nicht so dargestellt, wie er war. Und Gott hat deswegen Menschenleben ausgelöscht. Da, wo Menschen ungeduldig waren. Da, wo sie selbstsüchtig waren. Da, wo sie alles für sich grapschen wollten. Da, wo sie die Zuneigung und Liebe des Menschen zu Gott hin, den Vertrauen missbraucht haben. Und das geschieht doch alltäglich. Innerhalb des Leibes. Das Vertrauen missbraucht wird in der Seelsorge. Das Vertrauen missbraucht wird. Kein Wunder, dass Menschen enttäuscht sind. Kein Wunder, dass wenn dieser Christ irgendwie zu seinem Nachbar, weil er so jung im Glauben ist und das alles nicht verstehen kann, sagt, ja, ich wusste das, die Christen sind alle Heuchler. Von wegen heilig, Gott geweiht, gereinigt, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Wir haben da eine Verantwortung, wie damals die Priester, dass wir Gott so darstellen, wie er ist. Lasst uns mal ganz kurz hier in 1. Samuel lesen wir über die Söhne Elis. 1. Samuel, Kapitel 2. Wir lesen schnell ab Vers 12. Die Söhne Elis waren also Priester und hatten diese Aufgabe. nämlich dem Volk Gott zu bringen. Aber die Söhne Elis, 2,12 von 1. Samuel, aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragen nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustande vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf. Und was er mit dem Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett im Rauch aufgehen ließen, kamen die Priesterdiener und sprachen zu ihm, der das Opfer brachte, gib mir Fleisch. Die nahmen für sich, gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch. Gib mir für mich, so wie ich das will. Denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn da jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett im Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm, du sollst mir jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich's mit Gewalt. Das spricht für mich Bänder. Da kann ich leider, und wir sind auch Kirche, wir können auch nicht einfach sagen, die Kirche. Wie die Kirche versagt hat in der Geschichte, Gott darzustellen, wie er eigentlich ist, seht ihr, welche Verantwortung. Und wir sind hier alle Priester. Welche Verantwortung wir haben vor Gott. Und Samuel ermahnte hier Eli. Und Eli hat es nachgelassen. Er hat seine Söhne nicht ermahnt. Und das ist wieder ein Fehler bei so vielen Priestern. Wir werden das wahrscheinlich auch nächste Woche sehen. Im Text ist es mit drin. Mein Papa, der ist Pastor. Ich mache hier, was ich will in der Gemeinde. Mein Papa, der ist Älteste. Meine Mama ist in der Kinderarbeit. Meine Tante ist verantwortlich fürs Café. Ich mache, was ich will. Und das sehen wir nicht nur hier, das sehen wir überall. Warum? Weil wir Menschen so sind. Ich kann so weit zurückdenken, dass ich mich selber daran erinnere, dass ich so gedacht habe als Kind. Und ich bin so froh, dass mein Vater so diszipliniert, so hart und deutlich mit mir umgegangen ist. Ich habe mir was eingebildet. Mein Vater ist Studienrat, ich gehe heute nicht zur Schule. Und das habe ich durchgezogen. Das habe ich wochenlang und mein Papa hat das nicht mitgekriegt. Zerstreuter Professor. Der hat das gar nicht geblickt. Ich war in seine, also er hat mich unterrichtet in Mathematik, Physik und Chemie. Und ich war nie dabei. Und er hat es nicht gemerkt. Ich habe überall gepetzt und erpresst, weil mein Papa Studienrat war. Du, in der Gemeinde ist es genauso. Und viele fragen mich, ich will hier ganz offen sein, warum bist du so hart mit deinen Kindern? Wisst ihr was? Wir haben ein Joch zu tragen als Familie. Und ich werde alles innerhalb der Liebe Gottes, alles an Offenheit, Durchsichtigkeit und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in Anspruch nehmen, um meine Kinder zu ermutigen, das Rechte zu tun und sowas niemals zu denken. Niemals. Das ist solch ein Problem in Leib Christi. Mein Papa ist Leiter der Mission, ich werde auch mal Leiter der Mission. Und die rutschen in ein gemachtes Bett. Und was kommt dabei raus? Der Sohn übernimmt und es kommt nur Fleisch raus. Dann geht es ums Auto, um der Wohnung, um Klamotten, um goldene Ketten und alles andere. Hierhin fliegen, dahin fliegen, hier zum Seminar, da zum Seminar. Jeder muss wissen, dass ich nun der Leiter bin. Das ist genau das hier. Das ist auch ein Problem. Und was ist das? Am Ende, in der Wurzel, ist es alles nur Sünde. Zurück zu Kapitel 8. Und er brachte herzu Aarons Söhne und tat von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen, auf den Daumen und auf den Zeh. Das Blut des geopferten Lammes. Was heißt das? Alles, was ich tue, überall, wo ich hingehe, alles, was ich höre, alles muss gereinigt sein. Es muss rein sein. Ich muss es für Gott tun, aus Liebe zu Gott, als selbstlose Liebe, damit er verherrlicht wird. Das war unser Thema letzte Woche. Und das lesen wir dann in Vers 31 von selben Kapitel. Und Moses sprach zu Aaron und seinen Söhnen: Kocht das Fleisch vor der Tür der Stiftshütte und esst es daselbst. Dazu auch das Brot im Korbe. Da sieht man hier, dass die Priester wie auch an anderen Stellen Anteil hatten an dem, was geopfert wurde. Brot im Korbe des Einsetzungsopfers, wie mir gebotet ist, dass es Aaron und seine Söhne essen sollen. Was aber übrig bleibt vom Fleisch und Brot, das sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und ihr sollt 7 Tage lang nicht weggehen von der Tür der Stiftshütte, bis die Tage eures Einsetzungsopfer um sind. Denn 7 Tage sollen eure Hände gefühlt werden. Das ist, wir wissen ganz genau, dass die Nummer 7 die Zahl der Vollendung, der Erfüllung ist. Es sollte alles getan werden und auch erfüllt. Wir machen jetzt einen Sprung zu Ende Kapitel 9. Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie und stieg herab, nachdem er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte, und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk, da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar, das alles Volk, das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Hier sehen wir die Frucht eines Wandels und eine Hingabe an Gott. Jetzt hier am Ende des Kapitels. Sie haben ganze Sache gemacht, alles gegeben, um Gott zu verherrlichen. Sie haben das entsprechend den Ordnungen Gottes gemacht. Sie haben sich an seine Ordnung gehalten. Sie wurden Gott geweiht. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes über die Stiftshütte. Wie das jetzt genau ausgesehen hat, wissen wir eigentlich nicht. Die Bibel sagt uns das nicht. Spricht hier vom Feuer. Feuer war ein Teil davon, das aber nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir wissen nur, dass Mose Antlitz so gestrahlt hat, dass das Volk das nicht einmal sehen konnte. Er musste sich mit einem Tuch sein Angesicht zudecken. Was das Volk damit macht, was die Priester damit machen, werden wir nächste Woche sehen. Gott will, dass wir kommen. Gott will, dass wir kommen und bekennen. Gott will, dass wir kommen, bekennen und die Sünde lassen, Buße tun. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte sehen wollen, ist das Gottes Ordnung. Erweckung für Hannover, Gemeindewachstum, Erweckung für Deutschland, für die Welt, fängt an in persönlicher Hingabe, wenn wir Gott unser Leben weihen, unsere Sünde bekennen und Buße umkehren, gehört dazu und uns ausrüsten lassen mit seinem Heiligen Geist, dann geschieht Erweckung. Das war klar zu erkennen im Alten Testament, so und nicht anders. Es hat eine Erweckung in Amerika gegeben, man spricht immer von Erweckung in Amerika, wahrscheinlich, weil man es nicht prüfen kann, das ist so weit weg. Aber ich habe Berichte über diese Erweckung in Unis, war das hauptsächlich in Schulen und Universitäten. Und alles, was eigentlich geschah, ist, die Schüler haben sich versammelt und haben gebetet und beim Beten, und das waren manchmal Veranstaltungen mit Hunderte von Studenten und Schülern, beim Beten sind Leute nach vorne gegangen und haben ihre Sünde bekannt und das war alles. Dann hat Gott seinen Geist ausgegossen. Das ist eine amerikaweite Bewegung gewesen, über Jahre. Bekennen ist so einfach. Dennoch fällt es uns so schwer. Es steht da was im Weg. Etwas, was Gott zerbrechen möchte. Etwas, was er auch zerbricht durch Bekenntnis. Und das ist unser Stolz und Selbstgerechtigkeit. Gott kann und wird nicht selbstgerechte, stolze Menschen segnen. Er kann es nicht. Jesus, wenn wir stolz und selbstgerecht sind, so bitte bitten wir dich, dass du uns die Kraft und den Mut gibst, den Gottvertrauen, unseren Mund aufzutun und zu bekennen. Ich möchte dich bitten dafür, dass du mich vergibst für Stolz und Selbstgerechtigkeit und Oberflächlichkeit in meinem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du alle Menschen vergibst, hier in diesem Raum, für unbewusste und auch für bewusste Sünde. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, mit Übertretung umzugehen. Dass wir da, wo wir über die Linie getreten sind, es haben andere sowieso gesehen, dass wir das nicht entschuldigen und versuchen zu verbergen. Es wird uns nicht gelingen und es belastet uns nur. Jesus, schenk Mut zu Demut, Mut zu Bekenntnis. Mach unsere harte Herzen weich, Herr. Was nützt das, wenn wir alles wussten in der Bibel und wenn wir so viele Werke hätten aber nicht diese Liebe, die alle Sünde zudeckt? Wir bitten dich, wirke du in unser Gedanken und Herzen und schenk du uns ein Bewusstsein
für deine Liebe, Barmherzigkeit und Gnade, dein Entgegenkommen, Herr. Wenn es nicht ein Schaf ist, dann ist es eine Taube. Und wenn es eine Taube nicht ist, dann einfach mehr verlangst du nicht als eine Handvoll Korn. Jesus, bewege du unser Herzen und bewahre du uns vor Religiosität. Schenk du uns eine lebendige Beziehung zu dir, eine Glaubensbeziehung, Herr. Geist Gottes, wir bitten dich, dass du über diese Gemeinde kommst, dass du wirkst, dass du reinigst durch dein Blut, dass du aufdeckst und dass du Herzen schenkst, die bereit sind, Dinge in Ordnung zu bringen. Wir preisen dich und danken dir dafür, dass du so gut bist.